Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Achtung, in diesem Podcast geht es um Coolness.
Wenn jemand wie ich Schuhe sammelt, bin ich so wie jemand, der Modelleisenbahn sammelt. Nur dass mein Hobby halt ein bisschen cooler ist.
Um Coolness an den Füßen, genauer gesagt um Sneaker. Der Typ, den ihr eben gehört habt, das ist Rami Eiserfei. Der ist stellvertretender Chefredakteur des Sneaker-Magazins Praise Mag. Und der kennt sich nicht nur gut aus mit Sneakern, sondern der sammelt die auch selber. 100 Stück hat er ungefähr, hat er mir erzählt. Darunter auch welche, die eher so als ugly Sneaker gelten könnten. Also als eher hässliche Schuhe. Warum er die trotzdem gut findet, das hört ihr in diesem Podcast. Außerdem in diesem Podcast Julia Scheurer. Sie nennt sich selbst Sneaker Queen bei Instagram und auch sonst im Netz, weil sie hat noch mehr Schuhe, noch mehr Sneaker als Rami zu Hause. An die 1000 Paar Sneaker hat sie angehäuft. Sie weiß es nicht ganz genau, wie viele es sind, aber sie weiß, ihre Wohnung reicht dafür nicht mehr. Warum sie das macht und welche Schuhe sie möglicherweise bei ihrer Hochzeit anziehen wird, das verrät sie uns hier. Das obligatorische Stöckchen in den Speichen kommt in diesem Podcast von Anton Pieper. Der arbeitet beim Südwind-Institut und erforscht da unter anderem die Produktionsbedingungen in der Schuhindustrie. Er sagt, ja, die Produktionsbedingungen sind ein bisschen besser geworden in den vergangenen Jahren, aber es ist leider immer noch nicht so, wie man sich das nach deutschen Arbeitsschutzstandards und vor allem nach den Bezahlstandards vorstellen würde. Nutznießer sind wir, klar, wir kriegen die Sneaker hier für relativ günstiges Geld und das führt dann dazu, dass in Deutschland jeder pro Jahr 5,5 Paar Schuhe verbraucht. Faszination Sneaker, unser Thema heute im Ab 21 Podcast. Ich bin Dominik Schottner, viel Spaß beim Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Das Grauen, liebe Leute, das Grauen hat einen Namen. Buffaloes. Ihr wisst schon, diese Plateauschuhe, die aussehen wie warzige Elefantenfüße, die sind seit kurzem wieder da. Vielleicht habt ihr das schon gesehen im Netz oder auf der Straße oder bei euch an den Füßen. Bei uns, die Geister scheiden sich ja an diesen Schuhen. Leute wie ich finden sie schlimm. Menschen wie meine Kollegin Nina oder auch Rami Eiserfei aus Köln, die sagen, hey, die haben doch irgendwas. Bei meiner Kollegin bin ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz dahinter gestiegen, warum sie die Buffaloes gut findet. Rami, stellvertretender Chefredakteur des Sneaker-Magazins Praise Mag, der hat's mir aber verraten.
Buffaloes, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich mega geil. Ich bin 91er-Jahrgang. Ich wollte die früher auch immer haben, aber meine Eltern hatten nie genügend Geld dafür. Deswegen gab es für mich immer Dockers. Das war immer so der Trostpreis für alle, die keine Buffaloes sich leisten konnten.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, warum findest du die geil?
Also für mich ist das einfach sowas Nostalgisches. Sowas, was ich mir früher nicht leisten konnte, kommt jetzt wieder, ist wieder angesagt. Und ich kann dann den wiederum Jüngeren dann so ein bisschen was von meinem Knowledge weitergeben und sagen, guck mal hier, das haben sie damals schon getragen, als Caught in the Act und Take That und alle am Start waren. Jetzt ist es wieder da. Freu dich daran.
Oh mein Gott. Du gräbst aber tief in der Kiste.
Ja, klar. Und wenn man schon viel Geld für Schuhe ausgibt, finde ich, sollte man auch sofort sehen, dass man Schuhe anhat. Also ich finde, viel Geld für schlichte Schuhe ausgeben, sollte man nur machen, wenn man Zahnarzt ist.
Dann kann man weiße Pantoletten anziehen, oder was?
Ja, genau, dann kann es einem egal sein.
Aber sag mal, ugly Sneaker, das steckt ja schon im Wort drin, dass die eigentlich hässlich sind. Wie schafft man es dann trotzdem, die irgendwie schön zu finden?
Das Gute ist ja, die Mode heutzutage lässt sehr vieles zu. Man ist sehr viel toleranter als vor ein paar Jahren. Man sieht, dass eine Person of Color, Virgil Abloh bei Louis Vuitton, der Chef ist, so mehr oder weniger für Menswear-Designer. Und dementsprechend dürften auch die Schuhe mehr sich wagen. Ugly Sneaker, wie du schon sagst, ist ja eigentlich was Hässliches. Ich würde es eher mit ungewöhnlich übersetzen. Dass es halt Schuhe sind, die nicht unbedingt in eine Norm reinpassen, die abseits der normalen Schuhanatomie funktionieren. Und gerade das macht es aus meiner Sicht so interessant.
Hast du selber auch gerade welche an?
Ich habe den Nike Monarch an. Ich will nicht unbedingt sagen, es ist ein ugly Sneaker, ich würde eher sagen, es ist ein Dad-Schuh. Also halt auch so ein klobiges, großes Ding, aber halt einer der günstigeren Varianten. Man kann natürlich auch da hochgehen, also Nike Monarch kostet 55 Euro. Und wenn man ein bisschen mehr Kohle hat, kann man sich natürlich auch den Balenciaga Triple S Runner holen für 700 Euro. Mhm. Das mache ich ja natürlich nicht, weil es ja auch irgendwie am Ende des Tages nur ein Trend ist. Also es kann ja nichts, da wird alles dabei sein.
Und dann würdest du auch keine 700 Euro ausgeben, egal wie ugly geil der irgendwie ist.
da muss doch schon der ugligste Schuh der Welt sein, damit ich dafür 700 Euro ausgebe, auf jeden Fall. Nee, nicht in meinem Budget, finde ich schwarz nicht.
Lass uns mal sozusagen mit deiner Brille weiter auf die Welt der Sneaker gucken. Was ist für dich ein hässlicher Schuh?
Für mich ein hässlicher Schuh ist ein Schuh, wo keine Liebe drin steckt, wo der lieblos ist, der für die Masse produziert wurde, einfach nur damit man nicht mit den nackten Füßen auf den Boden tritt. Für nichts anderes. Funktionale, langweilige Schuhe, die keine Geschichte erzählen.
Und du meinst, der Nike Monarch ist nicht für die Masse produziert?
Der ist schon für die Masse produziert, aber das Geile ist ja die Geschichte drumherum. Das ist eigentlich ein richtiger Walmart-Daddy-American-Dad-Schuh, den die Dads beim Barbecue tragen.
Ja, mehr Masse geht doch nicht.
Ja, natürlich, aber wiederum das, was man daraus macht, wie man ihn in die Mode übersetzt, in Streetwear übersetzt, das macht ihn wieder interessant.
Ah, okay. Also es ist das, was man daraus macht, so getreu wie diese eine Brause-Werbung irgendwann mal machst.
Ja, genau.
Okay, aber genau. Dann müsstest du doch eigentlich Leuten auch zugestehen, dass sie aus ihren langweiligen Lederschuhen auch irgendwas machen, weil die, mit denen sind sie schon seit 20 Jahren um die Welt gereist.
Das ist jedem selber überlassen. Also man hat ja immer selber eigene Erinnerungen, Erfahrungen mit seinen Schuhen gemacht. So Leute, die irgendwie mit ihren Doc Martens die Welt bereist haben, können von mir aus sagen, es ist der beste Schuh der Welt. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich will auch nicht sagen, okay, jeder muss jetzt die und die Schuhe tragen, sonst ist er nicht cool. Das sage ich ja gar nicht. Aber aus meiner persönlichen Sicht muss ich sagen, so Schuhe, die so für die Masse hergestellt wurden, die lieblos sind, die keine Geschichte haben und die sich in keinster Weise in diese Streetwear-Kultur übersetzen lassen, sind für mich wirklich hässlich.
Was kommt als nächstes? Welcher Trend ist schon absehbar? Und du bist ja als stellvertretender Chefredakteur des Praise Mag da relativ nahe dran, würde ich denken.
Also beobachte es gerade so ein bisschen, dass man immer so ein bisschen da zurückschaut, was im vorigen Jahrzehnt passiert ist. Und ich warte eigentlich nur darauf, dass jetzt wieder die 2000er, diese ganze Dipset-Ära mit Baggy Pants, 3XL, 4XL-Shirts, umgedrehten New Era Cappies, so, das kommt, glaube ich, als nächstes wieder. Das merkt man auch schon so ein bisschen an den Laufstegen, dass die Hosen weiter werden. Was Schuhe betrifft, glaube ich, wird es noch experimenteller. Also wenn man sich so anschaut, was die großen Hersteller gerade machen, es wird sehr viel dekonstruiert. Eine Zunge ist einmal ganz woanders, Schnürsenkel werden anders auf den Schuh integriert, als sie eigentlich sein sollten. Das wird alles experimenteller, man wagt einfach mehr. Ich glaube, daran wird es noch weitergehen, bevor es wieder langweilig wird.
Aber wenn ich Rami richtig verstanden habe und auch zu eurer Beruhigung, langweilig sind Schuhe ja nur dann, wenn sie keine Geschichte haben. Und so eine Geschichte, die kann man sich ja vielleicht auch einfach ausdenken, um sich dann von all den anderen mit ihren langweiligen Schuhen abzugrenzen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Ich habe heute mal ein bisschen eine Minute länger als sonst über die Wahl meiner Schuhe nachgedacht. Entweder nehme ich die olivgrünen Lions-Sneaker, die vor allem ganz gut sind, wenn es draußen super heiß ist. Oder ich nehme die super leichten, die so ein bisschen aussehen wie Laufschuhe, aber aus diesem Netzstoff, wo man im Regen dann Probleme hat. Und heute soll es möglicherweise noch regnen. Oder nehme ich dann doch die Espadrilles, weil es ist ja irgendwie Sommer. Am Ende sind es Schuhe geworden, die ich mir selber zusammengeklickt habe auf der Seite einer sehr bekannten gestreiften Marke, hellblau, rote Schuhbänder, weiße Sohle. Ihr merkt schon, ich hatte also nicht so eine wahnsinnig große Auswahl. Vier Paar Schuhe, ich würde sagen, das reicht. Julia Scheuerer, Fotografin aus Berlin, lacht darüber jetzt schon.
Schmunzelt.
Sie schmunzelt darüber. Julia, du bist Fotografin eigentlich, betreibst aber auch die Seite sneakerqueen.de, hast einen sehr erfolgreichen Instagram-Kanal unter dem Namen. Vor allem aber, du hast zwischen 800 und 1000 Paar Schuhe zu Hause, Sneaker, weißt es selber nicht so genau. Warum hast du so viele Schuhe?
Ja, das ist eine gute Frage. Frauen und Schuhe ist ja kein neues Thema unbedingt.
Aber 1000!
Ja, also ich bin eine relativ exzessive Person. Ich habe ein Sammlerherz. Dementsprechend macht das von meinen Schuhen natürlich auch nicht Stopp. Und die Sammelleidenschaft ist, glaube ich, wie bei jedem Sammler, je mehr man über eine Sache weiß, desto mehr will man wissen und desto mehr weiß man auch, dass man eigentlich gar nichts weiß. Und deshalb auch, desto mehr möchte man haben. Also das war bei mir ähnlich.
Also du bist nicht Sneaker-süchtig, sondern du bist eine Sammlerin tatsächlich.
Ja, also ich glaube, da ist ein schmaler Grat zwischen Sammeln und Sucht.
Ja.
Aber ich würde es einfach als große Leidenschaft bezeichnen und ich sammle nicht des Konsums wegen, sondern weil ich mich tatsächlich für alles um Sneaker drumherum interessiere. Ich komme aus einer Hip-Hop-Zeit, ich war Teenager in den 90ern, dementsprechend war Hip-Hop ein großes Thema und da sind ja Sneaker auch ein Statussymbol und daher kam natürlich auch stärker die Sammelleidenschaft zu tragen.
1000 Paar Schuhe, ich habe Probleme schon bei den 4, beziehungsweise sind schon ein paar mehr Schuhe. Wo lagerst du die ganzen Schuhe?
Also ich habe tatsächlich nicht alles bei mir zu Hause. Ich habe 2 Lager in Berlin, wo ich viele Sachen eingelagert habe. Ich muss dazu sagen, ich habe sehr viele Schuhe auch aus den 80er Jahren, tatsächlich hauptsächlich aus den 80er Jahren. Und diese Produkte sind natürlich nicht für die Ewigkeit gemacht. Also ist das nicht unbedingt von Vorteil, die in der Wohnung, wo zum Beispiel Heizluft und ähnliche nicht so ideale Lagerbedingungen herrschen, diese Sachen aufzuheben.
Also das heißt, wie viel hast du ständig verfügbar bei dir zu Hause?
Ja, also ein paar hundert sind es schon. Aber ja, halt nicht alles.
Ich habe schon gesagt, was ich trage, kann man im Radio ja nicht sehen. Was hast du heute an?
Ich trage heute einen Schuh, den ich selber mit Adidas gemacht habe.
Wie ich? Ich habe meine genau, auch mit Adidas gemacht.
Sozusagen, genau. Ich hatte vor 5 Jahren das große Glück, angesprochen zu werden von der Firma im Rahmen eines Projektes, das sich The Collectors Project nennt. Da haben sie 5 Sammler weltweit angesprochen, ob sie ihren Traumschuh selber designen, produzieren möchten. Und dieser Schuh wurde dann in limitierter Auflage weltweit auch veröffentlicht. Das Modell heißt Adidas Rivalry High mit dem Kürze oder mit dem Spitznamen Sneaker Queen.
Wir beschreiben ihn mal. Er ist, vor vielen Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist so ein Basketballschuh.
Ist auch richtig.
Ist auch richtig, aber halt ein Basketballschuh aus den späten 80ern, irgendwie
genau.
Sowas. Hoher Schaft geht über weit über den Knöchel bei dir hinaus und hat 1, 2, 3, wie viel Löcher? 10? 11?
9.
9 Löcher und sehr dezente graue Streifen an der Sohle und natürlich die 3 Adidas-Streifen. Ich glaube, das darf man sagen. Wir haben ja auch schon andere Marken erwähnt. Warum hast du die heute an?
Ja, wie gesagt, dieser Schuh hat natürlich einen besonderen Status bei mir. Es ist eine relativ außergewöhnliche Situation, dass man von so einer großen Marke angesprochen wird. Ich meine, ich bin jetzt kein Star oder irgendein Musiker oder ähnliches. Also ich bin medial nicht so vertreten wie jetzt andere Menschen. Und trotzdem sind die halt aufmerksam auf mich geworden wegen meiner Sammelleidenschaft. Und das war schon ja eine große Anerkennung auf jeden Fall. Und deshalb hat er natürlich auch einen besonderen Stand bei mir oder einen besonderen Status bei mir.
Sonst dürfen es eher so Leute wie Pharrell Williams oder irgendwie ganz Beyoncé genau. Oder sowas machen.
Ganz genau, ja.
Wow. Was sind deine Kriterien, außer du kommst zu uns und musst natürlich den Sneaker Queen Schuh anziehen? Wonach wählst du deine Schuhe aus tagsüber?
Ich glaube, das ist ähnlich wie bei dir. Also natürlich, was das Wetter sagt, Bequemlichkeit. Also sagen wir mal, wenn ich weiß, ich bin den ganzen Tag auf den Beinen, dann werde ich versuchen, einen Schuh zu tragen, der eine bessere Dämpfung hat. Und natürlich auch, wie bei jeder Frau, glaube ich, passt das Ganze zum Outfit.
Auch bei Männern übrigens. Aber du hast ja nicht wie ich im niedrigen, zweistelligen Bereich Schuhe, sondern du hast im dreistelligen, fast vierstelligen Bereich Schuhe. Hast du irgendwie eine Excel-Liste, wo du die bestimmten Kriterien hast und dann gehst du zum Computer und suchst dir dann entsprechend die Schuhe aus und dann gehst du ins Regal und sagst, Regal 3 oder was?
Also das Problem habe ich zum Glück nicht. Ich habe tatsächlich noch einen ganz guten Überblick darüber, was ich zu Hause habe. Und morgens, wenn ich aufstehe, ist eher der Gedanke so, entweder ich habe ein besonderes Paar im Kopf, das möchte ich heute tragen und dann zieht man sich dementsprechend an. Oder man hat sich schon angezogen und denkt, okay, was könnte jetzt dazu passen? Also die Kriterien sind ähnlich wie bei jedem anderen, denke ich.
Dann ist es natürlich praktisch, dass du so eine große Auswahl hast.
Das macht es tatsächlich eher komplizierter. Also da muss ich dann schon so 10, 15 Minuten einplanen, bis ich mich entschieden habe und dann auch noch das Paar gefunden habe.
Weil der Raum ist wahrscheinlich ein Raum, wo die in deiner Wohnung gelagert sind.
Ja, also ein bisschen verteilt, aber trotzdem muss man halt zwischen den ganzen Kartons suchen.
Ach so, die sind natürlich alle in den Kartons gelagert. Nehmen wir mal an, du heiratest irgendwann oder vielleicht hast du sogar schon geheiratet. Ist es dann möglich, dass du was anderes als Sneaker anhast?
Also ich ziehe natürlich den Umständen entsprechende Schuhe an. Also wenn es irgendwo nicht angebracht ist, Turnschuhe zu tragen, dann ziehe ich auch mal High Heels an. Aber wenn es geht, versuche ich immer Turnschuhe zu tragen. Und sollte ich irgendwann mal heiraten, ich bin noch nicht verheiratet, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht in Turnschuhen heiraten. Aber das sind ja noch Sachen, über die ich mir Gedanken machen kann, wenn es dann soweit ist.
Wobei, ich habe auch schon Leute in Sneakern heiraten sehen, auch Frauen. Und das sah auch ziemlich gut aus. Sneaker ist eigentlich irgendwie ein komischer Name für Turn, für Sportschuhe. Heißt übersetzt so viel eigentlich wie Schleicher. Wenn man sich dann aber Sneaker mal anschaut, die kommen relativ geräuschlos daher. Man kann außer, manchmal machen die so komische Schmatzgeräusche, ne? Wenn die irgendwie neu sind oder irgendwie ein bisschen Flüssigkeit irgendwo drin haben. Aber sie machen jetzt nicht so viel Lärm wie jetzt, weiß ich nicht, Schuhe mit Absatz zum Beispiel. Zurzeit aber gibt es so eine Art mittelgroßen Aufschrei, weil gerade in Berlin viele Leute mit Ugly-Sneaker durch die Gegend rennen. Also absichtlich hässlichen Schuhen. Julia Scheurer, Sneaker-Queen, sammelt Sneaker und hat so an die 1000 Paar, sind auch Ugly-Sneaker dabei?
Also für mich keine Ugly Sneaker. Ich glaube auch für die Allgemeinheit geltende Ugly Sneaker oder sogenannte Dad Shoes sind keine dabei, wenn ich mich jetzt richtig entsinnen kann. Ich glaube, der einzige, der in diese Kategorie fallen könnte, wäre der Adidas Falcon, der jetzt neu rausgekommen ist, speziell für Frauen, der so in die Kategorie Chunky Sneaker fallen würde.
Also relativ klobig irgendwie. Genau. Okay, warum Dad Schuhe?
Ja, also dieser Trend zu diesen Ugly Sneakern oder diesen breiten, übergroßen Sohlen kam tatsächlich dadurch, dass halt dieser Trend von Dad-Outfit oder Dad-Shoes, also was der Vater früher getragen hat sozusagen, daher kam das tatsächlich, dieser Trend.
Was hältst du davon?
Also meine Ästhetik ist es nicht. Ich bin aber auch da sehr liberal, jedem das Seine, jedem das, was ihm gefällt. Und ich bin auch der Meinung, dass die Generation, die jetzt kommt, die an Sneakern interessiert ist, natürlich auch ihre eigene Geschichte schreiben muss und ihren eigenen Interessen folgen muss. Und dementsprechend, ja, jedem das Seine.
Welche Trends gibt es denn gerade so neben Ugly Sneakern?
Also es ist tatsächlich so, dass dieser breite oder chunky Sneaker-Look sehr vorherrschend ist momentan, was Turnschuhe angeht. Ansonsten im Großen und Ganzen kann man sagen, dass der Runner, also Running-Schuhe, nicht diese hohen High-Tops, was man früher so aus den 80ern und 90ern mehr getragen hat, Basketballstiefel, sind tatsächlich momentan nicht mehr so in. Und die meisten Schuhe, die heutzutage über einen Ladentisch gehen, sind meistens Running-Schuhe, also Schuhe, die ursprünglich aus dem Laufbereich kommen.
Die aber irgendwie alle aus so einem sehr, so Mesh-Material irgendwie sind. Man immer das Gefühl hat, die Leute haben eigentlich eher Socken an, wo unten noch so eine Sohle dran gebappt ist.
Ja, auch das ist ein Trend, der jetzt so die letzten Jahre war, mit so einen Schuhen wie NMD oder auch Balenciaga hat natürlich da einen Trend gesetzt. Also das merkt man schon, dass da die Bequemlichkeit immer mehr in den Vordergrund drückt. Auch so etwas wie die Boost-Sohle, was ja eigentlich ein Material war, was für in den funktionellen Bereich entwickelt wurde, was total in den Mainstream übergeschwappt ist. Also die Leute wissen natürlich Bequemlichkeit zu schätzen.
Bequemlichkeit ist bei den Buffalos, die gerade wiederkommen, jetzt ehrlich gesagt nicht das Erste, was mir einfällt. Buffalos, für alle, die sie nicht mitbekommen haben, sind so Plateauschuhe, die eher aussehen wie warzige Elefantenfüße, finde ich. Fallen die für dich auch unter Sneaker?
Also Kategorie Sneaker wahrscheinlich schon, aber Sneaker sind ja auch inzwischen losgelöst von funktionellen Schuhen. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, ist auch noch Kategorie Sneaker. Aber also für mich als Definition würde es nicht als Sneaker gelten, aber sie gehören natürlich in die Kategorie.
Und du würdest sie aber auch nicht anziehen?
Wahrscheinlich nicht.
Sind ja auch nicht so schön, aber da haben sich bei uns auch in der Redaktion schon die, gab es zwei Lager sozusagen. Mein Eindruck ist, dass die Sneaker-Szene sehr männlich dominiert ist. Viele unserer Gesprächspartner heute Abend sind Männer, du bist die einzige Ausnahme. Ist das richtig beobachtet oder?
Ja, das ist schon richtig. Also die Männer haben natürlich andere Statussymbole als die Frauen. Die Frauen haben dann vielleicht eher Handtaschen oder ähnliches. Bei Männern merkt man schon, dass da das eher vorherrschend ist. Aber das ist auch etwas, was sich jetzt so in den letzten 5 Jahren geändert hat. Man merkt, dass der Sneaker, dadurch, dass das ja früher eher so eine Underground-Bewegung war, Sneaker zu sammeln und sich dafür zu interessieren. Und das hat sich schon geändert in den letzten Jahren. Dadurch, dass das halt einfach mehr in der Mode übergeschwappt ist. Also auch solche Firmen wie Dior machen halt Turnschuhe. Und dadurch kommen natürlich auch immer mehr Frauen auf das Thema und sehen Sneaker mehr als Modeaccessoire als früher auf jeden Fall.
Julia Scheurer, die Sneaker Queen, unter dem Namen auch bei Instagram und bei Facebook unterwegs, hat gut 1000 Paar Sneaker bei sich und in 2 Lagerräumen angehäuft, würde aber dann wohl bei ihrer Hochzeit doch ein anderes Schuhwerk wählen, auch wenn Sneaker inzwischen da doch ein akzeptiertes und auch ziemlich teures Accessoire geworden sind. Bis zu 1000 Euro kann man zahlen für Sneaker.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Wir sprechen heute über ugly und auch schöne Sneakers, weil seit ein paar Tagen ist der Gipfel der Hässlichkeit wieder erhältlich in Deutschland. Die Buffalos. Aber jetzt mal jenseits ästhetischer Urteile. Sneakers, genau wie Klamotten, werden ja irgendwo hergestellt und dieses Irgendwo ist meistens nicht Deutschland. Und die Produktionsbedingungen sind selten die, wie man sie sich wünscht, in Sachen Arbeitsschutz und Bezahlung auch. Das hat mir Anton Pieper vom Südwind-Institut nochmal bestätigt. Er forscht nämlich zu dem Thema und weiß, ob sich die Produktionsbedingungen von Sneakers in den vergangenen Jahren vielleicht ein bisschen geändert haben.
Ja, punktuell hat sich schon was verbessert. Man kann schon sehen, dass insgesamt das Bewusstsein bei einzelnen Unternehmen gestiegen ist. Wenn man sich die gesamte Branche allerdings anschaut, sprechen wir auch von Kinderarbeit, ganz viel in Heimarbeit. und grundlegende Menschenrechte werden nicht achtet.
Über welche Länder sprechen wir da? Also wo kommen die meisten der Sneaker her, die jetzt in Europa und speziell Deutschland verkauft werden?
Das sind ganz klar die asiatischen Produktionsländer. Also wir haben in den letzten Jahren pro Jahr eine Schuhproduktion von etwa 23, 24, auch mal ein bisschen drüber Milliarden Paar Schuhe pro Jahr gehabt. Und weit über 80% bis zu 90% dieser Schuhe werden in Asien produziert. Und da sind die Hauptproduktionsländer China, Indien, Vietnam, Indonesien.
Nur um es nochmal einordnen zu können, 23 Milliarden Paar Schuhe pro Jahr für die ganze Welt oder für Deutschland?
Nein, das ist für die ganze Welt.
Für die ganze Welt. Trotzdem ganz schön viel.
In Deutschland kommen vielleicht so 700 Millionen an ungefähr.
Okay, das sind immer noch 10 Paar pro Einwohner, naja, nicht ganz, 9 Paar pro Einwohner. Warum so viele? Also da müsste ja Deutschland eigentlich ein großer Sneaker-Müllberg sein.
Ja, das sind die europäischen Länder auf jeden Fall. Also Deutschland hat einen Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 5 bis 6 Paar Schuhe pro Person pro Jahr. Nicht alle Schuhe, die nach Deutschland eingeführt werden, werden dann auch hier verkauft und getragen. Teilweise werden sie auch wieder ausgeführt. Aber was passiert mit den Schuhen, die teilweise sehr giftige Chemikalien enthalten, die wir ja nicht auf den Sondermüll kippen, was wir aber teilweise tatsächlich tun müssten, weil diese Chemikalien dann eben freigesetzt werden. Das heißt, das ist tatsächlich auch ein Nachhaltigkeitsproblem, was so vielen in der Schuhwelt gar nicht bewusst ist.
Das heißt aber, dass auch die Arbeiter und Arbeiterinnen ja in vielen Fällen ja auch bei der Produktion mit diesen Stoffen in Berührung kommen. Werden die denn wenigstens dafür adäquat bezahlt?
Nein, das werden sie nicht. Also, und das ist auch ein Kernthema unserer Arbeit beim Südwind-Institut. Wir beschäftigen uns nämlich mit den Arbeitsbedingungen in der Produktion. Und hier müssen wir bei der Sneakerproduktion ganz klar sagen, sie hantieren mit gefährlichen Substanzen, also Giftstoffen in der Produktion, sowohl zum Beispiel bei der Rohstoffverarbeitung, also wenn wir jetzt das Beispiel Leder nehmen in den Gerbereien, aber eben auch in den Fabriken, also an den Orten, wo die Schuhe dann tatsächlich zusammengenäht werden. Weil die eben nicht nur genäht werden, sondern auch viel geklebt werden. Klebstoffe können Giftstoffe enthalten. Es gibt dann zum Beispiel nicht gute Absaugsysteme. Das heißt also, die Entlüftung funktioniert nicht gut. Das heißt, die Arbeiterinnen sind diesen Dämpfen ausgesetzt. Die arbeiten auch nicht 6 oder 8 Stunden am Tag, sondern häufig 10, 12 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. Und damit kommen wir zu deiner eigentlichen Frage zurück. Sie werden eben nicht entsprechend entlohnt. Das ist ein großes Problem in der gesamten Schuhbranche, dass die Löhne sehr niedrig sind.
Wenn du jetzt mit dem ganzen Wissen, was du hast von deiner Arbeit beim Südwind-Institut, wenn du als Anton rausgehst und dir neue Sneaker kaufen willst, gehst du dann in ein normales Kaufhaus, wo es alle gängigen Marken gibt, oder sagst du, nee, da weiß ich sowieso, dass da nur ein Bruchteil davon ankommt und ich kaufe das im Netz bei ganz bestimmten fairen Händlern? Und wonach guckst du dann?
Ich erkundige mich ganz genau nach den Händlern. Es gibt kleine Unternehmen, die versuchen, einen Unterschied zu machen, die in Teilbereichen sich auf den Weg gemacht haben. Es wird sehr schwierig sein, den perfekten Schuh zu finden. Den gibt es derzeit meines Wissens noch nicht. Aber im Internet kann man suchen, okay, ich möchte, dass mein Schuh chromfrei gegerbtes Leder hat. Ich möchte, dass mein Schuh dies hat, das hat. Und dann werden einem irgendwann verschiedene Unternehmen vorgeschlagen. Aber das ist sehr mühsam, das gebe ich zu. Eine andere Möglichkeit ist, man guckt sich Siegel an. Es gibt verschiedene Siegel, die Schuhe zertifizieren. Da muss man aber sagen, dass diese Siegel nur sehr wenig Anwendung haben bis jetzt. Also es gibt zum Beispiel den blauen Engel für Schuhe. Ja, den blauen Engel können wir meistens von Papier. Gibt es aber auch für Schuhe, die verhältnismäßig gute Kriterien haben. Sowohl ökologische als auch soziale. Und solche Siegel gibt es einige, zum Beispiel bei Lederschuhen das IVN-Siegel, was man sich angucken kann. Und da kann man dann darauf vertrauen, dass einige Kriterien eingehalten werden. Diese Schuhe gibt es natürlich, aber die gibt es jetzt nicht von den großen Marken und auch nicht in den großen Kaufhäusern. Und das heißt also, wenn sich Leute ganz viele Schuhe anschaffen und irgendwie viele 100 Paar zu Hause haben, dann ist davon auszugehen, dass die meisten der Schuhe wahrscheinlich unter sehr schlechten Bedingungen produziert wurden.
Oh, schlechte News für alle Sneaker-Fans unter euch. Anton Pieper war das vom Südwind-Institut, hat uns erklärt, wie die meisten Sneaker hierzulande produziert werden.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Wien. Eine 24 Jahre alte Amerikanerin hat bei ihrem Urlaub in Österreich eine Sprenggranate gefunden und wollte diese im Flugzeug mit nach Hause nehmen. Wie die Polizei am Dienstag in Wien mitteilte, brachte die junge Frau den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg mit zum Flughafen Wien-Schwechat und wollte ihn als Großgepäck mit an Bord nehmen. Die 24-Jährige hatte das gefährliche Fundstück zuvor sogar noch gewaschen, um ihren Koffer nicht dreckig zu machen, wie österreichische Medien berichteten. Am Flughafen zeigte sie den Zollbeamten die Granate, um das Kriegsrelikt, das sie im Gebiet rund um den Dachstein gefunden habe, auch offiziell anzumelden. Daraufhin wurde der Entschärfungsdienst verständigt, der die rund 30 cm große Granate abtransportierte. Die Gepäckhalle und Teile der Ankunftshalle mussten daher für kurze Zeit gesperrt werden. Der Flugbetrieb und die Sicherheit der Passagiere waren nach Polizeiangaben aber zu keiner Zeit beeinträchtigt. Die 24-Jährige wurde wegen fahrlässiger Gemeingefährdung angezeigt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.